Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 14. Juli 2021. Andreas, du bist bereit, bei dir trommelt's wieder und die Knöpfe sind nicht richtig ausgestellt. Der Tag wird trotzdem schön.
Ja, ich als Hightech-Experte hier an meinem gewohnten Mischpult, das kann sich keiner vorstellen, das sind eben halt nur zwei Schalter, on-off nenne ich ihn sie oder on-off zusammengesprochen, also an und aus. Also so ist die Situation. Wir haben heute ein wunderschönes Wetter, wie wir es meistens hier haben. Die Sonne scheint heute wieder und es wird ein warmer Sommertag und ein Bötchen ganz weit entfernt fährt dort über den See, ein weißes Bötchen und zieht hier den Streifen.
Also es ist unglaublich, welchen Informationswert du so in die Welt hinausträgst.
Ja, ich denke, das wollen die Leute wissen, dass das Bötchen hier fährt. Das ist eine Antares 280S von hier aus gesehen, würde ich sagen. Nein, ich kann es nicht sehen. Das ist ziemlich weit weg.
Es ist ein Fischer, der da jeden Tag übrigens rumschippert.
Richtig.
So, das hätten wir jetzt auch. Also, ihr Lieben, wir fangen mal gleich an. Viele Menschen sind jetzt in Aufruhr, denn es gibt offenbar peu à peu, Schritt für Schritt, eine Impfpflicht nach der anderen für bestimmte Berufsgruppen, für bestimmte Länder, für Restaurants und so weiter. Griechenland beispielsweise, da muss man geimpft sein oder zumindest negativ getestet oder eben nachweislich genesen. Das heißt jetzt nachweislich genesen. Also das heißt, auch wenn du die Krankheit irgendwann mal durchgemacht hast, diese grippeähnliche Krankheit und wieder genesen bist, aber nicht offiziell von den Behörden begleitet wurdest, also als infizierter Fall festgemacht und dazu gezählt wurdest, dann gilt das Genesen nicht.
Ja, wie soll es auch anders sein? Die Impfindustrie hat da natürlich seine Finger mit im Spiel und wir wissen auch, dass die WHO und alle anderen Organisationen natürlich fleißig dabei sind, dass wir auf jeden Fall nicht um eine Impfung herumkommen, aber wenn einer genesen ist und Antikörper hat, dann sollte er aus meiner Sicht gar nicht mehr geimpft werden, so habe ich das irgendwann mal gelernt. Aber offenbar geht es eben doch nicht um die Gesundheit der Menschen, sondern um eine bestimmte Umsatzgröße, die gefahren werden soll. Und ich glaube, da geht es nicht nur um Geld.
Also, wir gehen mal so Schritt für Schritt durch, wer jetzt was sagt. In Großbritannien beispielsweise haben Abgeordnete des Parlaments in einer Art überstürzten Abstimmung das Urteil, das viele gefürchtet haben, gefällt. Die Impfpflicht mit zwei Impfdosen wird ab Oktober für jeden, der in einem von der Care Quality Commission registrierten Pflegeheim in England arbeitet, eingeführt. Die Regierung gewann mit 319 zu 246 Stimmen und viele konservative Kritiker, insbesondere unter den britischen Tories, sind empört über diese radikale Umsetzung der Abstimmung. Und es wurde zuvor, wie es heißt, keine Abschätzung der Risiken, kein medizinisches Gutachten, gar nichts publiziert, sondern Rummelibums durch die Hintertür, Überraschungsangriff, Impfpflicht für alles Pflegepersonal. Genauso in Frankreich, was Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, angekündigt hat, nämlich Pflegende, also Menschen in Pflegeberufen, bekommen keinen Lohn mehr, falls sie bis zum 15. September nicht geimpft sind. Und diese Ankündigung zeigt Wirkung. Der Andrang auf die Impftermine ist damit sofort in die Höhe geschossen. Fast 1 Million Menschen haben sich angemeldet jetzt für eine Impfung, weil natürlich eine Panik da ist, wenn man dann freigestellt wird bis zum 15. September, nicht geimpft ist und vor allem keinen Lohn mehr erhält. Andreas, es geht in die Existenz der Menschen direkt hinein. Man startet mit den Pflegeberufen, so wie ich die Lage einzuschätzen erahne, könnte es sich dann irgendwann auf andere Berufe ausweiten, wie vielleicht gastronomische Berufe oder so, weil man viel mit Menschen in Kontakt kommt. Was hier auffällt an all dem ist, Großbritannien und Frankreich gleichzeitig verkünden sie ähnliche Maßnahmen, und zwar Zwangsmaßnahmen, klingt ja, als ob einer vom anderen durchaus gewusst haben konnte.
Ja, das scheint zumindest so. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir von Kim Jong aus Nordkorea nichts mehr hören. Denn wenn man sich die Entwicklung anguckt hier im Westen, dann ist ja Kim Jong fast ein lupenreiner Demokrat geworden. So hat sich mittlerweile die gesamte Struktur der politischen Ausrichtung von der sogenannten Demokratie hin zur waschechten Diktatur entwickelt. Denn man hat ganz klar gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Das ist eine Aussage. Und wen wundert's? Es ist gelogen worden. In der gesamten Politik ist wirklich wieder einmal gelogen worden, so wie es sich über die Geschichte der Jahrhunderte hindurchzieht. Es hat sich nichts verändert. Es ist einfach nur noch härter geworden. Eine Impfpflicht kann nur dann nicht da sein, wenn alle Nicht-Geimpften auf gar keinen Fall schlechter gestellt werden als die Geimpften. Dann ist keine Impfpflicht. Jeder hat das Angebot, eine Impfung zu bekommen. Ob er sie annimmt oder nicht, das ist seine Sache. So sehe ich das mit dem Thema Freiheit. Aber es wird hier eben tatsächlich diktiert. Und das erinnert mich dann doch an Bill Gates in den Tagesthemen in seiner Sondersendung, die man auf Kosten der Gebührenzahler dort eingerichtet hatte, indem er sagte, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen. Nicht, wir haben vor, wir können uns vorstellen, das oder wir würden gerne, sondern wir werden. Eine ganz klare Aussage. Und wenn man sich jetzt die Entwicklungen danach ansieht, und wir reden ja schon seit weit über einem Jahr darüber, dann sehen wir hier, wie sich der Kreis schließt.
Es ist übrigens tatsächlich so, dass in Frankreich noch mehr passieren soll, wenn es nach Herrn Macron geht. Nämlich ab dem 21. Juli darf die französische Bevölkerung nur noch Kulturveranstaltungen wie Theateraufführungen besuchen, wenn sie entweder vollständig geimpft, negativ getestet oder nachweislich, da haben wir es wieder, von Corona genesen ist, meldet MSN, das sind die Microsoft News. Ab 1. August muss auch für die Nutzung des Bahnfern- und Flugverkehrsreisen eines dieser drei Kriterien erfüllt sein. Auch in Altersheimen, Einkaufszentren und Gastrobetrieben tritt diese Regelung dann in Kraft. Das heißt, du kannst dann nur noch essen gehen, wenn du im harmlosesten Fall negativ getestet bist.
Ja, so soll es wohl sein. Wobei man hier ganz klar sagen muss, ich bezweifle, dass das Herr Macrons Meinung ist. Die Frage stelle ich zumindest, wenn wir wissen, wie die Machtstrukturen aussehen. Ob das das World Economic Forum ist, ob das das Internationale Finanzforum ist, welches übrigens in USA ihren Schwerpunkt hat, aber in Peking ansässig. Auch eine interessante Verbindung. Dann wissen wir natürlich, dass die Machtinhaber, das sehen wir gerade bei den Milliardärstreffen dort in Idaho, wo dann gesagt wird, ganz offen auch, wie denn die zukünftige Welt aussehen wird, also hier die Entscheidungen getroffen werden und für mich Herr Macron dabei denn so eine Copy- und Paste-Funktion hat, also er gibt das dann weiter, was offenbar von anderer Seite entschieden wurde. Wir sehen hier sehr deutlich durch die homogene Haltung aller Staatschefs, dass wir hier offenbar eine ganz andere Elite haben, die diese gesamten Dinge steuern. Und wenn wir dann die Afrikanischen dagegen sehen, die Präsidenten und so weiter, die ja zuhauf tatsächlich ums Leben kommen, wenn sie eine andere Politik verfolgen, dann ist das natürlich Zufall.
Ja, du sprichst unter anderem auch Haiti an. Ja. Haiti, da ist ja der Präsident Moïse ermordet worden. Und es gibt da also sehr widersprüchliche Meldungen, aber was offenbar ganz klar zu sein scheint, ist, dass dieser Präsident nicht vorhatte, die Bevölkerung impfen zu lassen. Er hat die Impfstoffe nicht ins Land gelassen. Und natürlich ist es eine Verschwörungstheorie zu sagen, dass er deswegen beiseite geräumt wurde, von wem auch immer. So wie ja viele afrikanische Politiker, wie du es gerade angesprochen hast, in der letzten Zeit zu Tode kamen. Ja, durch welche Umstände auch immer. Übrigens nahezu unisono die Politiker, die ihre Bevölkerung nicht impfen lassen wollten, sondern die gesagt haben, auch die Tests sind lächerlich, eine Ziege, eine Papaya, alle waren positiv mit dem PCR-Test getestet worden. Das war, glaube ich, der Präsident von Tansania. Auch von Madagaskar kamen da widersprüchliche Worte und aus anderen Ländern. Ja, und viele dieser Staatschefs leben inzwischen nicht mehr. Das ist allerdings eine Sache, die wirklich unter dem Titel Verschwörungstheorie abgehakt werden kann oder eben aber auch unter bereits erfolgter Verschwörungspraxis.
Ja, das ist der Unterschied. Dagegen gibt es dann natürlich die Musterschüler der Pharmareferenten als Staatschefs operierend, die dann zum Beispiel sagen, wie wir es gerade gehabt hatten in den letzten Tagen, wenn wir den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, eine Prämie ausloben, das heißt, jeder bekommt 100 Euro, wenn er sich impfen lässt, und man daraus schließt, laut irgendwelcher Wissenschaftler, dass man damit die Impfquote auf jeden Fall auf 80% hochbekommt, und wenn man ihnen sogar 500 Euro geben würde für die Impfung, dann würden wir wahrscheinlich eine Quote von 90% bekommen. Diese menschenverachtende, diskriminierende Haltung gegenüber dem Bürger, ihn für völlig bescheuert zu halten, zu sagen nach dem Motto, du kriegst Geld und wenn du Geld kriegst, lässt du dich impfen gegen ihren eigenen Willen. Und das Schlimme, was dabei ist für mich, ist, wahrscheinlich haben sie recht und die Menschen sind so bescheuert. Also die Frage ist doch, man kann sagen, man impft sich. Oder man kann sagen, man impft sich nicht. Nun wird natürlich ein Druck ausgeübt, das ist mir völlig klar, aber du intervenierst hier gerade schon gestikulierend.
Ja, weil ich habe absolut etwas dagegen, wenn du sagst, die Leute sind so bescheuert. Ich bekomme extrem viele Zuschriften von verzweifelten Menschen, die sagen, ich arbeite im Pflegeberuf, ich werde unter Druck gesetzt oder in anderen Berufen. Was soll ich machen? Ich will mich nicht impfen lassen, aber wenn ich meinen Job nicht verlieren möchte, muss ich mich impfen lassen. Also das hat mit bescheuert nichts zu tun, sondern mit Verzweiflung. Und ich möchte auch, wir haben vorher noch 2, 3 Themen hier, bevor wir zu einer Zuschrift kommen, die ich heute gerne mal vorlesen möchte, beziehungsweise die Antwort des Seelenarbeitsteams um den Naturheilpraktiker Christopher Vasey, die ja für Notlagen, wenn die Seele in Not ist, angeschrieben werden können über mich, bitte immer über meine Seite. Ihr findet meine E-Mail-Adresse, also die hier dafür zuständig ist, auf meiner Webseite info@evahermann.net. Und ich möchte das einfach, Andreas, nur ein bisschen gerade rücken.
Also ich habe auch nicht gesagt und auch nicht gemeint, dass die Menschen, die unter Druck gesetzt werden, dass die bescheuert sind, sondern diejenigen, die sich über eine Prämie einkaufen lassen. Und das ist eine ganz andere Thematik. Also das wollte ich überhaupt nicht vermischt haben, falls das so rübergekommen sein sollte. Dann behaupte ich jetzt das glatte Gegenteil. Nein, ich finde es einfach nur bezeichnend, wie die Politik über ihr eigenes Volk nachdenkt, wenn sie sagen, wenn sie die Prämie hoch genug ausloben, dann wird die Impfquote entsprechend groß sein. Es geht überhaupt nicht um Überzeugung. Es heißt ja übrigens auch, dass die Impfgegner aufgeklärt werden müssen über den Vorteil der Impfung. Was interessant ist, keiner fordert eine Aufklärung der Impfbefürworter über die Risiken. Und das sind ja zwei Dinge, zwei Seiten derselben Medaille. Wenn ich sage, die einen sollen aufgeklärt werden, müssen auch die anderen aufgeklärt werden. Aber die werden stattdessen mit Musik reingelockt, da werden Gelder ausgelobt. Und wenn es dann nicht spurt, dann wird eben halt gedroht mit Entzug des Gehaltes. Das ist den Grundrechten gegenüber nicht vereinbar. Das ist für mich ein schwerer Verstoß gegen die Freiheitsrechte der Menschen und für mich einfach unfassbar.
Ja, und vielleicht in diesem Zusammenhang, du hast gerade mit Recht gesagt, es gibt keine Untersuchungen über die Nebenwirkungen des Impfens. Inzwischen sind auf der ganzen Welt extreme Nebenwirkungen bekannt. Und es gibt eine Meldung von Wochenblick.at, da heißt es in der Überschrift schon, Parlament gibt zu, mindestens 19 Tote nach Impfung in Sachsen. Und dort sind also bereits 19 Todesfälle nach Corona-Impfungen gemeldet worden. Das ergab eine aktuelle parlamentarische Anfrage der AfD. Weitere 35 Geimpfte mussten mit Verdacht auf Impfschäden ins Krankenhaus. Dabei waren 6 Geschädigte weniger als 35 Jahre alt. Und das Sozialministerium geht sogar noch von einer Untererfassung aus, da es mehrere Meldewege gibt. Etwa die Hälfte der Verstorbenen war über 80 Jahre. Die jüngste Tote war eine 57 Jahre alte Frau. Und diese Zahlen liegen also auf dem Tisch. Normalerweise, also wenn ich mal versuche, 10 Jahre zurückzudenken, dann würde man, das war ja damals bei der Schweinegrippe auch so, da kam plötzlich auf, dass weltweit nicht einmal 100 also jeder ist natürlich zu viel, aber nicht einmal 100 Tote durch die Impfung aufgetreten waren, Todesfälle erfolgt waren. Jetzt sind es zigtausende und niemand nimmt Notiz. Damit wiederhole ich das, was du sagst, Andreas. Es geht überhaupt nicht um die Gesundheit der Menschen, sondern es geht um etwas anderes. Du hast einen guten alten Freund, der hält sich derzeit in Russland auf und ist liiert, Lebensgefährtin ist Russin und die sind also vor ein paar Wochen rüber nach Russland. Und jetzt kommen wir nämlich zum Thema Impfpflicht durch die Hintertür für Deutschland. Magst du mal bitte einen relativ eklatanten Fall erläutern?
Ja, also es geht um einen guten, mir bekannten Freund, der, wie gesagt, mit einer Frau liiert ist, die übrigens auch heiraten wollen. Das läuft alles seinen Gang. Sie war auch in Deutschland, jetzt ist er eben halt in Russland. Und jetzt geht es darum, dass er natürlich wieder mit seiner Frau, mit seiner zukünftigen, nach Deutschland zurück möchte. Jetzt aber gegenüber dieser Frau, was als Drittland bezeichnet wird, Russland, dass sie dann eben halt nicht rein darf, wenn sie nicht geimpft ist. Selbst wenn sie nachweislich genesen war oder sonst etwas, wird das nicht stattfinden. Und das sind tatsächlich Impfpflichten oder ein Impfzwang. Und das ist eben halt durch eine Hintertür aufgebaut, die wirklich ganz dramatisch ist. Und das ist so hintenrum abgewickelt worden über die Bundesbehörden.
Das heißt, sie lebt ja in Deutschland eigentlich. Die sind ja jetzt nur nach.
Nein, die lebt in Russland, aber sie ist immer wieder zwischendurch. Es gibt ja die Möglichkeiten für gewisse Zeiten, 3-4 Monate, glaube ich, nach Deutschland einzureisen. Das war sie auch da, weil sie ist dort quasi schon ansässig, ist aber Russin, ist also quasi noch nicht wirklich eingewandert nach Deutschland, würde es aber gerne wahrscheinlich tun, indem sie nach Deutschland kommt, dort heiratet und dann ihr Leben führt, dort ganz normal. Aber ungeimpft kommt sie jetzt wohl nicht mehr rein, was natürlich dazu führt, dass dann auch der Deutsche eventuell nicht mehr nach Deutschland zurückgeht, sondern natürlich, die Liebe ist dann natürlich stärker als die Rechtsnormen irgendwelcher Grenzbeamten. Dann werden sie wohl dann in Russland bleiben müssen.
Ja, und es ist sehr interessant, weil es heißt ja, es gibt in Deutschland keine Impfpflicht, aber sowohl der deutsche Gesundheitsminister aus Berlin, Jens Spahn, als auch Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, dein Lieblingspolitiker, wie eben auch die deutsche Bundeskanzlerin herself, äußern sich also jetzt ja schon über die schrecklichen Mutanten aus verschiedenen Ländern. Die haben jetzt keine Länderbegriffe mehr, sondern die haben ja jetzt alphabetische Begriffe bekommen, weil es keinen Rassismus geben soll. Wenngleich es natürlich spannend ist, dass Indien, es gab ja eine sogenannte indische Variante, Indien hatte sich ja geweigert, in vielen Landesteilen Impfstoffe anzunehmen. Und es gab eine südafrikanische Variante, da gab es ja auch Protest gegen die Impfstoffe. Und der Herr Zuma, der Präsident, sitzt jetzt im Knast. Deswegen gibt es auch die Unruhen, weil die Gruppen dort, die Zulu-Gruppen, damit nicht einverstanden sind. Und plötzlich wird ein Land verwüstet und ins Chaos geschickt. Also alles sehr merkwürdige Vorgänge. Aber Frau Merkel, die hat sich geäußert bei ZDF heute, das sind 45 Sekunden. Und das möchte ich euch doch mal kurz jetzt vorspielen. Moment, wenn ich das hier schaffe.
Im Augenblick haben wir gesagt, wir wollen keine Impfpflicht, sondern wir werben für das Impfen. Und insofern muss man mit Maßnahmen, die so eine indirekte Impfpflicht sind, natürlich auch gut überlegen, aber die nächsten Wochen gelten erstmal dem Werben, so wie der Bundesgesundheitsminister das gesagt hat. Und dann diskutieren wir weiter. Wir haben jetzt ja doch eine Vielzahl von Varianten oder Mutationen. Wir müssen immer im Kopf haben, bei riesengroßen Zahlen von Fällen ist die Gefahr, dass das Virus noch eine aggressivere Variante entwickelt, auch nicht zu unterschätzen. Und noch wirken die Impfstoffe. Und das möchte ich auch, dass das so bleibt.
Noch wirken die Impfstoffe, Andreas?
Naja gut, also was sie hier macht, sind ganz klare diktatorische Aussagen. Also klarer geht's überhaupt nicht. Sie sagt, vorerst wird es keine Impfpflicht, also im Augenblick wird es keine Impfpflicht geben, sondern wir werben dafür. Das heißt, wir werben jetzt dafür und wenn die Leute auf die Werbung nicht ansprechen, dann werden wir eben halt die Impfpflicht einführen. Das heißt, in dieser Aussage ist die Drohung bereits enthalten. Und gerade gestern stand groß in der Welt, Es wird keine Impfpflicht geben. Das soll das Zitat gewesen sein. In Tütelchengesetz von Frau Merkel. Und wir wissen, dass, wie gesagt, ich möchte das immer wieder sagen, schlicht und ergreifend gelogen wird. Und ich möchte diesen Begriff Lüge auch immer wieder nutzen. Wenn Herr Lauterbach beispielsweise dann auch sagt, er stellt sich denn dagegen, dient das für mich der Verwirrung. Alles, was er bisher gebracht hat, passt nicht in Rahmen einer konkludenten Handlung, also einer schlüssigen Handlung durchgehend, sondern das ist mittlerweile irgendwie ein reiner Irrsinn geworden. Aber das Entscheidende dabei ist, die tatsächliche Gewalt liegt offenbar in den Pharmakonzernen und die entsprechenden Vertreter, ob sie Bundeskanzler sind oder so etwas, ziehen es gnadenlos durch. Das kann man hier rein interpretieren. Das ist mein persönlicher Kommentar dazu.
Ja, und die Bild-Zeitung hat sich damit beschäftigt. Die ergreift Position für den Bürger, der jetzt nicht unbedingt sich impfen lassen möchte. In der Überschrift heißt es dort: Darum hat die Regierung Angst, uns unsere Freiheit wiederzugeben. Und in dem Artikel lautet es dann folgendermaßen: Der Impfstoff gegen Corona müsste unser Land freier machen, doch stattdessen verfällt die Regierung immer stärker in eine Sprache der Unfreiheit. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte gestern bei einer Pressekonferenz an der Seite der Kanzlerin im Robert-Koch-Institut: Wer sich heute nicht impfen lässt, darf sich morgen nicht beschweren, wenn er nicht zur Party eingeladen wird. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte am Montag: Ohne Impfen keine Freiheit. Als Bürger möchte man zurückfragen: Was glauben unsere Politiker eigentlich, wie sie mit uns reden dürfen? Es geht die Regierung schlicht nichts an, wen die Menschen zu ihren Partys einladen. Der Staat hat kein Recht, Menschen vor einem Virus zu schützen, die sich davon nicht schützen lassen wollen. Der Staat macht den Bürgern ein Impfangebot. Sie haben das Recht, es anzunehmen oder eben nicht. Dann aber gilt es, so sagt es der Virologe Klaus Stör zu Bild, nachdem bald jedem Bürger ein Impfangebot gemacht wurde, endet die Sorgfaltspflicht des Staates. Dann hat sich jeder entschieden, Impfung oder Infektion. Und weiter heißt es: Es wäre die Aufgabe unserer Regierung gewesen, schnellstmöglich genug Impfstoff zu besorgen und die Beschaffung nicht den EU-Bürokraten zu überlassen und eine vernünftige Werbekampagne auf die Beine zu stellen. Und dann wird die Kanzlerin zitiert mit dem, was sie hier gerade gesagt hat. Jetzt heißt es: Stattdessen gibt die Kanzlerin nun eine Zielimpfquote von 90% bei den Ü-60-Jährigen und über 85% bei den 12- bis 59-Jährigen vor. Das ist ein neuer Richtwert, den viele Experten für realitätsfern und kaum erreichbar halten. Andreas, das zeigt ja auch, wenn die heute sagen, wir brauchen, und das hieß es ganz am Anfang, eine Durchimpfung von 55-60%, dann hieß es zwischen 60-70%. Jetzt ist man schon bei 90% der über 60-Jährigen und 85% bei den restlichen, außer den Kindern unter 12 Jahren. Dann heißt auch das ja, ich mag ja den Begriff Lüge nicht, weil es ein schwerwiegender Vorwurf ist, ja, der ja auch, wenn er zu Unrecht geäußert wird, dem Äußernden selbst ein Karma auferlegt. Aber in diesem Fall, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall eine Salamitaktik, mit der die Menschen Schritt für Schritt da reingeführt werden.
Ja, also ich finde, der Begriff Lüge ist hier völlig richtig platziert. Ich bin auch sehr vorsichtig mit dem Begriff Lüge. Aber wir haben hier nicht nur eine Salamitaktik, sondern wir haben permanente Unwahrheiten. Es werden uns R-Werte genannt, es werden uns Inzidenzwerte genannt, wo man sagte, in dem Moment, wenn wir einen Inzidenzwert haben von unter 100, dann werden wir die sogenannten Fesseln lockern. So ist es ja. Das Interessante ist ja, hier wird ja ein Gespräch geführt von den Dienern des Volkes. Doch das mal ganz klar. Die vereidigten Politiker, auch die in der Regierung, haben ihren Eid geleistet auf das Wohl des deutschen Volkes und dienen dem deutschen Volk und werden vom deutschen Volk dafür bezahlt. Sie behandeln das Volk aber wie Strafgefangene. Und sie sagen, wie schwer die Kugel ist, die am Bein hängt. Das bestimmen sie schlicht und ergreifend. Ich stelle mir vor, ich wäre Unternehmer und habe Mitarbeiter, die ich mir eingestellt habe, die mich unterstützen und die ein gutes Gehalt bekommen. Und die schreiben mir vor, was ich genau zu tun und zu lassen habe. Das heißt, ich als Chef des Unternehmens, als Unternehmensherr, bin quasi der Macht der Staatsführung beraubt worden. Durch meine eigenen Mitarbeiter, die irgendwo eigentlich nur bestimmte Vertretungsgewalt haben in bestimmten Sektoren, aber nicht über mein gesamtes Leben. Und genau das findet hier eben halt auch statt, dass mir hier letztendlich ein Staatsdiener erklärt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich merke das auch teilweise, wenn dann der Herr Kanzleramtsminister Braun dann zum Beispiel sagt, dann werden wir ein wenig die Fesseln gewissermaßen lockern. Das ist wirklich ein Aufseher eines Gefängnisses, der über seine Strafgefangenen gerade spricht. Das ist die Art und Weise, die mir hier wirklich große Sorgen macht, die immer mehr Einzug erlebt und die Menschen sich auch immer mehr daran gewöhnt haben, offenbar.
Die Menschen sind nicht nur daran gewöhnt, sondern ich glaube, es handelt sich hierbei um ein Phänomen weltweit. Weltweit. Also diese Maßnahmen werden weltweit gezogen und die allermeisten Regierungschefs scheinen da mitzuziehen. Ich meine, wer nicht mitzieht, dem kann es ja auch eventuell nicht so ganz gut gehen, wie man jetzt an manchen Beispielen gesehen hat. Und übrigens auch Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler, der ja bei den Milliardären seine Zeit verbringt, also bei einem Milliardärstreffen in Montana, der hat sich jetzt auch geäußert, dass eventuell ein nächster Lockdown im Herbst stattfinden könnte. Nämlich da geht es auch um die vierte Welle und er ist eventuell, also es ist jetzt nur eine Verschwörungstheorie natürlich, aber kann es sein, weil er hatte ja gesagt, sie wollen lockern und es soll jetzt alles viel besser werden und die Österreicher freuen sich auch schon. Und nun hat er den Menschen zugerufen, dass sie sich jetzt doch möglichst zügig impfen lassen sollen, da weil eine vierte Welle drohe. Und jetzt fragen sich natürlich kritische Bürger, was ist das denn? Soll jetzt die Panikmache wieder uns vor einem weiteren Lockdown zur Impfung treiben? Und es ist so vielleicht auch, ja, es ist so Zuckerbrot und Peitsche. Es ist mal wieder the hammer and the dance. Und so, das heißt also, Sebastian Kurz ist vielleicht da auch mal ganz kurzfristig vorgeknöpft worden, um zu sagen, wo es lang geht. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Theorie.
Naja, wir haben uns ja daran gewöhnt. Jetzt gibt es wieder eine eventuelle vierte Welle. Also die Möglichkeit einer Welle, einer Grippewelle, die hat es auch schon vor 20 Jahren gegeben, vor 100 Jahren gegeben, vor 50 Jahren gegeben. Aber nicht permanent stand ein Politiker da und hat gesagt, im Herbst müssen wir wieder mit einer Grippewelle rechnen. Ja, natürlich muss man damit rechnen. Wenn er aber sagt, dass eventuell mit einer vierten Welle zu rechnen ist und mit eventuellen massiven Gegenmaßnahmen, dann ist das aus meiner Sicht mittlerweile eine Ankündigung dessen und nicht mehr eine Eventualität. Das ist das, was ich gesagt habe, wenn ich mit meinem Kumpel sage, ich gehe heute Abend in die Kneipe und sage dir, du pass mal auf, ich hau heute Abend ab, wir gehen in die Kneipe, eventuell werde ich auch ein Bier trinken, dann weißt du ungefähr genau, wie das Ganze ausgehen wird. Also unterm Strich gesehen sind das wirklich so eigentlich so furchtbar diffamierende Äußerungen gegenüber dem Volk, denn sie zeigen eine gewisse Verachtung gegenüber den kognitiven Fähigkeiten, die das Volk noch teilweise hat, nachdem es über 18 Monate dermaßen kleingerieben wurden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt stark bleiben, ganz stark bleiben, und zwar egal, was wir wollen. Die Impfwilligen, die werden wahrscheinlich schon geimpft sein, und die Impfunwilligen sollten es auch nicht weitermachen. So einfach ist das Ganze. Ich würde mich da nicht unter Druck setzen lassen. Ich bin da allerdings im Gottvertrauen und mag auch über niemanden richten. Das ist nicht die Frage. Aber wir müssen einfach wissen, es ist eine bewegte Zeit und wir müssen jetzt sehr genau überlegen, wie wir umgehen damit.
Richtig, richtig. Und ehrlich, wenn man mal genau schaut, und das mag ja vielleicht schon mal ein Trost sein, die ganze Welt ist unter diesem Druck. Und normalerweise müssen wir uns natürlich alle nach unserem Karma fragen, warum sind ausgerechnet jetzt wir hier inkarniert? Es gibt ja viele, 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 viele Milliarden im Jenseits, die gerade nicht inkarniert sind. Also hat es schon etwas mit uns und unserem früheren, vielleicht auch jetzigen Verhalten zu tun, dass wir hier auf der Erde rumwandern und uns das jetzt hier alles, ja, über uns ergehen lassen müssen. Und insofern ist es aus meiner Sicht schon mal eigentlich ein kollektives Trostgefühl. Wir sitzen da alle in der Patsche und müssen zusehen, wie wir klarkommen. Und ganz zweifellos kommen natürlich die Menschen besser dadurch, die ein Gottvertrauen haben und sich nicht in die Verzweiflung treiben lassen. Und für alle die, für die das jetzt das Thema ist, ich habe gestern spontan ein Abendgebet aufgenommen, wo ich die Hildegard von Bingen Definition über den Begriff Verzweiflung und das Gegenteil Gottvertrauen gebracht habe. Und das möge sich derjenige bitte anhören, das sind 20 Minuten ungefähr, denn Hildegard von Bingen stellt klar, wer im Gottvertrauen ist, der wird jede Situation, in die er gerät, völlig anders, viel, viel besser meistern, als wenn er sich in die Verzweiflung jagen lässt, wo dann immer noch was draufkommt, auch nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart. Und das ist das Wichtigste, dass wir jetzt stabil bleiben.
Ja, und vor allem, dass man sich nicht in einer Opferrolle sieht. Das ist das ganz Wesentliche. Wir haben eine hochkomplexe Schöpfungsarchitektur und die funktioniert wie ein riesengroßes Getriebe, in der es kein Unrecht gibt. Es gibt nur richtig und falsch. Wer sich richtig im Rahmen der Schöpfungsgesetze verhält, der wird auch entsprechend den Ertrag daraus ernten. Aber natürlich auch diejenigen, die es unrichtig machen. Das, was man hineingibt, das kommt immer um ein Vielfaches wieder zurück, um dann diesen karmischen Zirkel zu schließen. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen dabei. Und jeder, der momentan in seiner ureigensten Situation ist, mit vielleicht Verzweiflung, vielleicht aber auch eben mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu sagen, alles das, was ich jetzt erleben muss, baut auch bei mir Karma ab, weil ich habe einen gewissen Leidensprozess, aber den habe ich mir auch selbst aufgebaut über die verschiedenen Erdengänge. Und ich bin jetzt natürlich in diesem Erdengang über einige Jahrzehnte, je nachdem wie alt man ist, in ein Trägheitsmoment gefallen. Zumindest ist das bei vielen Menschen so der Fall. Das heißt, die natürlichen Lebensrisiken aus der Lebensstruktur und aus der Lebenskultur heraus, die wurden einen von den Regierungen abgenommen. Man hat ihnen gesagt, wir haben ja eine Vollkasko-Mentalität und jeder regierende Chef meinte, wir sorgen dafür, dass es allen gut geht. Die Regierungen sind der Meinung, dass die Wirtschaft laufen muss, da müssen sie sich drum kümmern. Wenn einer krank ist, dann wird er versorgt. Es gibt keine Risiken in keiner Form mehr. Und jetzt werden wir erschüttert, dadurch, dass wir in diese Trägheitsmomente reingefallen sind. Und alle die, die am trägsten waren, sind jetzt am meisten erschüttert. Aber auch die, und zwar alle, wie wir da sind, sind jetzt gefordert, diese Herausforderung anzunehmen. Und wenn wir das mit Freude machen und mit guter Laune, trotz alledem, genau deswegen sage ich das, trotz alledem mit guter Laune, dann werden wir genau unserem Auftrag auch gerecht und stehen endlich richtig in der Schöpfung und bauen uns damit jetzt ein förderliches Karma auf für die weitere Zukunft. Und so kann es sich in die genau richtige Richtung entwickeln.
Ja, es fällt mir gerade ein, ich habe übrigens die Ansage gestern nicht unter Hashtag Abendgebet abgespeichert, könnte ich vielleicht auch nochmal machen, sondern unter Hashtag Hildegard von Bingen. Das haben wir ja auch als Serie, als Hashtag-Serie. Also ich denke, dass das dem einen oder anderen hilfreich als Seelenunterstützung dienen kann, wie auch der Brief, den ich jetzt vorlese, beziehungsweise die Antwort des Seelenarbeitsteams auf die Frage einer Abonnentin unseres Kanals, die erfahren hat, dass ihr erwachsener Sohn sich hat impfen lassen und die schrieb sinngemäß, dass sie nur noch geweint hätte und völlig verzweifelt sei. Unterschreibt das Seelenarbeitsteam, ich möchte noch vorausschicken, die Antworten, die gegeben werden vom Seelenarbeitsteam, beruhen grundsätzlich auf der Basis der drei Bände im Lichte der Wahrheit. Also das Seelenarbeitsteam von Christopher Vasey hat selber diese Bücher studiert und sie studieren sie fortdauernd, denn es ist das Studium über die Naturgesetze, die wir gerade in dieser jetzigen Zeit dringend kennen sollten, damit wir auch erfassen können, wie wichtig es jetzt ist, gewissen Dingen nicht so gedankenlos anheimzufallen. Man fällt ja in Verzweiflung gedankenlos. Da kommt was auf einen zu. Impfpflicht, Impfpflicht, Verzweiflung, Angst. Will nicht gespritzt werden, will nicht geimpft werden. Angst, Angst, Angst. Meine Kinder auch nicht, meine Familie auch nicht. Anstatt in der Ruhe zu bleiben, weil noch ist es nicht so weit. Und wir haben ja auch schon Fälle gehabt, letztes Jahr, wo Menschen in Angst gefallen sind vor der Impfpflicht und dann bis heute nicht in die Impfpflicht getrieben wurden. Wir wissen auch nicht, wie lange kann das System das noch so überdrehen? Was wird noch passieren? Und wir rechnen ja auch damit, und zwar ganz fest, dass die Dinge beendet werden. Und zwar nicht von irgendeinem Regierungschef, sondern von einer völlig anderen Seite, die wahrscheinlich diese Leute, die das hier entscheiden, im Moment überhaupt nicht drauf haben auf dem Schirm. So, also, das Seelenarbeitsteam sagt, die Tatsache, dass ihr Sohn sich hat impfen lassen, verursacht ihnen großen Schmerz und die möglichen Nebenwirkungen bereiten ihnen Sorgen. Etwas rein grobstoffliches wie eine Impfung kann also den Geist ihres Sohnes nicht direkt beeinflussen, weil es materialistisch ist, weil es grobstofflich ist. Ihr Sohn bleibt, wie er ist. Er bleibt ein liebevoller, gütiger Mensch. Die Frau hatte ihn als solchen beschrieben, ob mit oder ohne Impfung. Diese kann nur unmittelbar den Körper treffen, beeinflussen oder ihm schaden. Niemals den innersten Kern, das eigentliche Ich. Natürlich besteht eine enge Verbindung zwischen unserem Erdenkörper und unserem in ihm inkarnierten Geist. Alles, was wir zu uns nehmen, Speisen, Getränke, Alkohol, Medikamente oder eben eine Impfung, hat Auswirkungen auf die Blutausstrahlung und somit auf die Verbindung zum Geist. So kann etwas, das in unseren Körper eindringt, die Verbindung zum Geist zeitweise stören oder schwächen. Das bedeutet, dass der Geist einerseits sein Wollen weniger kraftvoll im Irdischen ausdrücken kann und andererseits, dass er die ihn umgebende Wirklichkeit nicht so klar wahrnimmt wie bisher. Wie in der Gralsbotschaft beschrieben wird, ist der Geist immer der Stärkere. Wir sind nicht den Einflüssen der Materie ausgeliefert. Wir können uns bewusst mit oben, dem Lichten verbinden, im Gebet um Hilfe bitten, für uns selbst, jedoch auch für die, die wir lieben. Ganz kurzer Einwurf von mir. Nehmt das bitte ernst. Diese Kraft ist viel größer, als die meisten es wegwischen wollen. Es ist die größte Kraft, die uns alles durchstehen lässt. Aber ich lese weiter vor. Diese stärkenden Kräfte können Ihrem Sohn helfen, besser mit den Auswirkungen der Impfung umzugehen. Liebevolle, unterstützende Gedanken bewegen sich auf deren Inhalt zu, also hier ihren Sohn, umgeben ihn auf helfende und stützende Weise. Ihr Sohn kann diese helfenden Kräfte umso besser aufnehmen, da sie von seiner Mutter ausgehen, also jemandem, der eine natürliche, innige Verbindung zu ihm hat. Nun schreiben Sie, dass es ihr Herz bricht und dass sie bitterlich weinen, weil ihr Sohn diese Impfung vorgenommen hat. Als Mutter ist das sehr gut verständlich. Doch auch der Schmerz äußert sich in Gedanken und Empfindungen, welche nicht nichts sind, sondern da sie in Verbindung zu ihrem Sohne stehen, sich zu ihm hinbewegen und genauso wie die guten, helfenden und aufbauenden Gedanken Spuren bei ihm hinterlassen. Sie schreiben auch, dass sie versuchen loszulassen. Das Loslassen ist ein Prozess. Helfend könnte sein, wenn Sie sich ins Bewusstsein rufen, dass Ihr Sohn, so wie Sie ihn beschreiben, ein verantwortungsvoller und guter Mensch ist. Das bedeutet aber auch, dass Sie ihm und seinen Entscheidungen vertrauen können. Ein erwachsenes Kind steht eigenverantwortlich im Leben und ist zum selbstentscheidenden Erwachsenen geworden. Er ist dabei, durch die Entscheidungen, die er mit seinem freien Willen trifft, sein Leben zu gestalten und dadurch die in ihm liegenden Fähigkeiten zu entwickeln. Fehlentscheidungen sind dabei möglich. Etwas, das, wenn wir unser Leben betrachten, bei uns Eltern auch vorkommen kann. Bringt eine solche Fehlentscheidung Leid und Schmerz? So kann der Betroffene daraus lernen, das Falsche, nicht in den Schöpfungsgesetzen Schwingende, erkennen, sich innerlich wandeln und in Zukunft denselben Fehler nicht mehr machen. Aus geistiger Sicht ein Gewinn. Und übrigens auch wieder ein kurzer Einwurf von mir, gilt dies ja nicht nur für diese Inkarnierung, sondern Fehler, die man schmerzvoll und reuend gut machen muss, erkennen und gut machen muss, die gehen als Aufdruck in die Seele ein und man nimmt diese wichtige Erfahrung mit hinüber für weitere Leben. Es heißt weiter, und dann sind wir gleich am Ende, würden wir im Gegenteil stets und sobald wir vom geraden Wege abweichen möchten, zurückgehalten und auf den richtigen Weg gedrängt, so würde uns wohl der Schmerz und das Leid erspart bleiben. Aber unser Geist, das eigentliche Ich, hätte nichts gelernt und würde, sobald sich eine ähnliche Situation ergibt, wieder dieselbe Fehlentscheidung treffen. Natürlich dürfen wir unsere Sichtweise kundtun, versuchen, unseren Kindern das Falsche einer Situation aus unserem Blickwinkel darzustellen, etwas, das zu einem bereichernden Austausch führen kann. Dann sollten wir jedoch loslassen und unseren erwachsenen Kindern vertrauen. Es gibt Menschen, die aus ihrem Verständnis der gegenwärtigen Lage heraus denken, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Mitmenschen etwas Gutes tun, wenn sie sich impfen lassen. Selbst wenn wir dies anders sehen, so sollten wir uns deshalb ihnen gegenüber nicht verurteilend verhalten. In dem Sinne denken wir, dass sie ihrem Sohn mehr helfen, indem sie seine Entscheidung respektieren und so eine gegenseitige, harmonische und liebevolle Beziehung behalten, als dass sie beide durch die so belastete Beziehung leiden werden. Denn was ihrem Sohn gerade in Bezug zur Impfung am meisten hilft, ist vor allem ihre Unterstützung und ihre Liebe.
Ja, also ich bin immer wieder berührt darüber, wie Christopher Vasey und sein Team, was ja nicht nur aus Menschen besteht, die sich geistig beschäftigen, sondern auch materiell, medizinisch mit verschiedenen Fachdisziplinen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das sind Ärzte dabei. Also das ist wirklich ein ganz hervorragendes Team, die sowohl die mechanistische Weltsicht als auch die geistige Weltsicht eben halt beherrscht. Was ganz wichtig ist für mich, ist hier ein Trost, der hier mitschwingt. Das heißt, man kann versuchen, wenn eine solche Entscheidung in der Familie stattfindet und jeder hat sie in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, die sich impfen lassen haben, dass man diese Menschen auf gar keinen Fall eben verurteilt. Und was noch wichtiger ist, dass diese Impfung, und das ist wichtig, mal abgesehen von irgendwelchen Nebenwirkungen, die auftreten können, auf jeden Fall nicht den Geist beeinflussen können. Das heißt, das Wesen, der Wesen des Menschen aus geistiger Sicht bleibt gleich. Aus körperlicher Sicht kann er sich verändern durch bestimmte Zellstrukturen, die sich eventuell verändern. Das kann man noch gar nicht beurteilen. Aber der Geist, das, und das ist das Wichtige, wird dadurch eben nicht verändert. Und an der Stelle, weil ich weiß, wie schwer das ist zu verstehen, wenn man das Licht der Wahrheit von Abdruschin nicht kennt und nicht genau weiß, wie die Schöpfungsarchitektur funktioniert. Als Einstieg sich dringend mit Christopher Vasey, wer sich damit beschäftigen will, tatsächlich auseinanderzusetzen. Und zwar mit den beiden, das sind so kleine Büchlein, sind das. Also ist einmal Gesund durchs Chaos und das zweite ist das Blutgeheimnis. Und das Blutgeheimnis ganz speziell, die Verbindung des grobstofflichen Körpers mit der feinstofflichen Umhüllung der Seele und dem geistigen Teil, nämlich dem Geistkern der Seele, tatsächlich auseinanderzusetzen, um diese Verbindung und Kombination und energetische Verbindung vor allem, um die zu verstehen. Denn dann kann man diese Sätze, die sind aus meiner Sicht wirklich hervorragend gefasst, kann man die dann auch wirklich verinnerlichen und auch einmal so durchleben. Und damit kann man natürlich mit einer ganz entspannten Ruhe auch bei solchen schwierigen Familiensituationen diese Situation meistern und kommt nicht in Schwierigkeiten, sondern in Ruhe und in Liebe.
In Ruhe und Liebe ist wichtig. Entspannte Ruhe, verstehe ich, dass die nicht mit einem Schlag da ist. Du sagst es, das sind ja auch Prozesse, Erkennungsprozesse. Und wenn man damit anfängt, dann wird es ruhiger und ruhiger in einem. Weil wir können Dinge nicht verhindern, die wir gerne verhindern wollen. Wir können ja auch einen Krieg in einem anderen Land nicht verhindern. Wir können Unrecht und Unglück nicht verhindern. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen auch lernen, loszulassen, unseren eigenen kleinen, persönlichen, sturen Willen immer durchsetzen zu wollen. Denn letztendlich ist der Satz, den der Gottessohn schon gebracht hat, dein Wille geschehe, dein Wille, Vater, geschehe, der wichtigste überhaupt, dass man auch tatsächlich dann in eine Ruhe kommt und sagen kann, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn es halt so ist, dass mein Sohn diese Erfahrung machen muss, um auch in eine Seelenentwicklung zu kommen. Also, und das ist kein Schönreden, sondern es sind die Gesetze. Und ich finde es ganz wichtig, gerade angesichts der derzeitigen Lage, wo wir plötzlich Impfpflicht überall aufflackern sehen, das kommt ja auch jetzt so nach und nach auf uns zu, dass man da wirklich an sich auch arbeiten kann, um in eine ruhigere innere Haltung zu kommen. So, wir hatten in den letzten Tagen berichtet über die Milliardärstreffen in den USA, wo also die Reichen und die ganz Großen dieser Welt, die ja auch die Welt impfen lassen wollen, durchimpfen lassen wollen, wie Bill Gates oder Warren Buffett und viele andere, wie Zuckerberg von Facebook und so weiter, eingeflogen sind mit den Privatfliegern und eine Menge Kerosin durch die Luft gedampft haben und gesagt haben, ja, aber wir haben dafür bezahlt, hat Herr Gates ja gesagt. Also die haben dann Emissionshandel betrieben, haben gesagt, sie haben dafür bezahlt. Als ob dadurch die Welt nicht verpestet werden würde, wenn wir dann dieser Sache folgen.
Ja, das ist die Doppelmoral, dafür zu zahlen. Also wir sehen, da kommen dann, was weiß ich, 50 Leute mit 50 Learjet alle einzeln eingeflogen, mit einem CO2-Fußabdruck. Ich halte da gar nicht so viel von, aber das ist ja nun mal die Argumentation, mit der das Narrativ aufrechterhalten wird. Und die landen dort alle und sagen, naja gut, okay, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Urlaubsreisen für die Bürger runtergefahren werden, weil das CO2 und die Klimageschichte und der Klimawandel einfach unerträglich für die Erde geworden sind und stehen dann da mit ihren Learjets da in dieser Situation. Und wenn man dann übrigens mal sich vorstellt und mal durchrechnet, wie viel CO2, wie viel Kerosin, wie viel Rohstoffe werden verbraucht, und ich will es damit nicht rechtfertigen, wenn beispielsweise ein Flugzeug mit 300 Personen besetzt ist und wie viel CO2, wie viel Rohstoff wird dort pro geflogener Meile eigentlich verbraucht, dann wird man feststellen, dass die Bilanz weitaus günstiger ist, als wenn sich eine Einzelperson mit einem einzelnen Learjet irgendwo hinfliegen lässt. Aber der Learjet-Insasse verurteilt die Leute, die eingepfercht in der Economy Class nach Mallorca fliegen mit 300 Leuten, weil die angeblich die Welt kaputt machen. Diese Doppelmoral, die ist eben halt relativ schwer auszuhalten, aber auch das nimmt man irgendwie hin. Es ist schon verrückt, wie die Menschen offenbar auch Schwierigkeiten haben, noch mitzukommen und auch den klaren Kopf zu behalten. Und deshalb weisen wir auch immer wieder auf diese Zusammenhänge hin.
Ja, hier schreibt jemand übrigens aus Spanien, der lebt seit vielen Jahren in Spanien und sagt, jetzt werden auch dort immer neue Verordnungen und Gesetze bekannt gegeben von der spanischen Regierung, was alles jetzt eingeschränkt wird, wenn man nicht geimpft wird. Und er sagt, ich lebe seit 26 Jahren in Spanien, bin 66 Jahre alt und wäre Ihnen unendlich dankbar, wenn Sie mir ein Land benennen würden, in dem ich zumindest vermutlich von diesen Spritzen verschont bleibe. Ja, das sind natürlich Zuschriften, die wir öfter bekommen, aber das kann man nicht mehr.
Nein, das kann man wirklich schwer, besonders nicht, wenn man dahin will. Also ich kann es jetzt hier für uns zum Beispiel beurteilen, hier in Cape Breton, wo man dann gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben, weil die Menschen gesagt haben, sie wollen sie nicht. Viele werden sich freiwillig impfen lassen. Und ich kann das hier in dieser dünnen Besiedlung hier relativ gut beurteilen, weil die Leute, die geimpft werden, die werden von den Ungeimpften nicht verurteilt und umgekehrt auch nicht. Es findet hier ein respektvoller Umgang miteinander statt. Und das ist für mich die eigentliche Grundlage, dass es funktioniert. Und eine Impfpflicht kann ich hier wirklich nicht erkennen.
Ja, nun geht es aber nicht darum, hier kann im Moment so gut wie niemand rein, richtig, außer er hat geschäftlich zu tun. Und das ist auch nicht die Frage, denn Also es kann auch sein, dass zum Beispiel in anderen Provinzen hier eine ganz andere Haltung herrscht. Jedenfalls ist es das, was man auch aus Großstädten hier hört, dass es da gar nicht so nett zugeht zwischen den Geimpften und Ungeimpften, was ja auch logisch ist, weil Presse und viele Politiker einfach auch vorsätzlich spalten wollen und wohl dem, der sich einfach nicht spalten lässt. Also hier ist es tatsächlich ruhig auf der Insel. Aber der Mann stellt jetzt eine Frage, Andreas. Das ist wie so ein Politiker, man muss immer nochmal nachhaken. Antworte doch bitte direkt jetzt. Man kann doch überhaupt niemandem mehr eine Empfehlung geben. Es gibt doch gar kein Land auf der Welt, das nicht möglicherweise vielleicht jetzt noch funktioniert, aber wenn der Präsident tot ist, der das verhindert hat, dass dann da auch eine Impfpflicht kommt.
Richtig, sofern der Präsident die Macht hat. Das stimmt, das ist richtig. Natürlich ist es so. Es geht ja auch darum, handelt es sich um eine Impfpflicht oder um einen Impfzwang? Ein Zwang wäre ja im Prinzip eine gewaltsame Impfung, aber eine Impfpflicht bedeutet, dass man mit Nachteilen zu rechnen hat, wenn man nicht geimpft ist. Und die Frage ist, wie weit kann man mitgehen, diese Nachteile in Kauf zu nehmen? Ich wäre zum Beispiel bereit, viele Nachteile in Kauf zu nehmen und dann eben halt nicht mehr in Supermärkten zu gehen, auch wenn das hart sein mag. Dann muss ich eben draußen warten, dass mir jemand die Waren eben halt bringt. Das wird heute schon auch mittlerweile ganz deutlich gemacht und auch angeboten, dass also Einkaufsservices da sind. Aber hier ein Land zu empfehlen, ist auf gar keinen Fall möglich, weil in Anbetracht dieser globalen politischen Einwirkung wir jetzt erstmal abwarten müssen, in welche Richtung es überhaupt geht.
Ja, und es gibt hier zum Beispiel ja auch aus Haiti, wo der Präsident vor wenigen Tagen am 7. Juli ermordet wurde und bis dato keine Impfstoffe ins Land gelassen hatte, gibt es folgende Meldung. Also am 7. Juli wurde er ermordet. 2 Tage später, am 9. Juli, kündigte der Pressesprecher des US-Präsidenten Joe Biden an, dass die Impfstoffe binnen einer Woche in Haiti eintreffen würden. Also das ist eine interessante Meldung, wie wir finden, denn es zeigt ja doch relativ deutlich, wo es lang geht und wie die Dinge wirklich ablaufen. Ja, jetzt bin ich nochmal bei den Milliardärstreffen, bei denen zumindest bei einem der Treffen war Warren Buffett dabei. Ein Milliardär, der schon fast 90, vielleicht ist er auch schon über 90, das weiß ich jetzt nicht. Man nennt ihn den US-amerikanischen Star-Investor, der ja zum Beispiel auch Bill Gates auf die Beine geholfen hat mit seiner Stiftung, Bill & Melinda Gates Stiftung. Und Bill Gates wiederum war auch in den Firmen von Warren Buffett mit organisiert und hat da mitfinanziert. Also die kennen sich gut, die sind Buddies. Und Warren Buffett hat offenbar kaum das Sommercamp in Idaho verlassen, als er auch schon sein erstes Interview in die Welt hinaus gibt, und zwar dem Fernsehsender CNBC. Und hier hat er Klartext gesprochen, sodass man eigentlich schon ahnen kann, was die Herrschaften da so ausgehandelt haben. Nämlich, er hat seine Besorgnis geäußert, dass die Mikrobenkrise nicht die letzte unvorhergesehene wirtschaftliche Erschütterung gewesen sein könnte, denn es gäbe noch weitere Unsicherheitsfaktoren. Also er bemüht sich jetzt auch, die Flamme am Brennen zu halten, damit bloß keiner in eine Entspannung kommen könnte, sondern er sagte eben in diesem Gespräch mit dem Fernsehsender CNBC, wo auch sein langjähriger Geschäftspartner Charlie Munger teilgenommen hatte, dass mögliche Spätfolgen der Pandemie nicht zu unterschätzen seien. Zudem müsse man gewarnt sein vor möglichen weiteren Risiken, aus denen sich nachhaltige Erschütterungen für die Weltwirtschaft ergeben könnten. Und er sagt, es ist nicht vorbei, zumindest was die Unvorhersehbarkeit betrifft. Das scheint also ein Thema bei diesen Milliardärstreffen gewesen zu sein, die Unvorhersehbarkeit. Und er sagt dann natürlich auch sofort, dass weitere Pandemien drohen, aber, und jetzt kommt es, natürlich auch Gefahren aus dem Cyberspace. Also er klingt sich dann in die Gedanken des umstrittenen WEF-Gründers Klaus Schwab mit seinem Great Reset ein und sagt, dass er davon ausgeht, dass diese Pandemie, die sich überregional oder weltweit ausgebreitet habe, dass das nicht das letzte gewesen zu sein scheint, sondern Cyberspace. In diesem Jahr hatte es bereits folgenschwere Cyberangriffe auf US-Ziele gegeben, die hat er auch genannt. Unter anderem eine, die sich gegen die fast 9000 Kilometer lange Pipeline gerichtet hatte und die Betreiber vorübergehend zur Stilllegung gezwungen hatte. Und Buffett sagte, er habe Zweifel, dass die Öffentlichkeit und die politischen Verantwortungsträger für alle weiteren möglichen Szenarien ausreichend gerüstet seien. Er sagt, wir hatten in vielerlei Hinsicht unglaubliches Glück, aber das größte Glück war tatsächlich zu dieser Zeit an diesem Ort zu sein. Und wir wollen einfach, dass die Menschen in 50, 100 und 200 Jahren das noch viel, viel bessere Leben genießen können, ohne dass man irgendetwas wörtlich vermasselt.
Gut, ganz zum Schluss lassen wir mal die Worthülsen aus meiner Sicht ein bisschen raus und versuchen mal zwischen den Zeilen zu lesen und gleichzeitig die Perspektive von Warren Buffett einzunehmen versuchen. Denn wer sind diese Milliardäre, zu denen auch Buffett beispielsweise gehört? Das sind die Menschen, die aufgrund der Spekulationen, nämlich gerade mit Spekulationsorgien, mit Vernichtung von ganzen Wirtschaftsstandorten, mit Vernichtung von Unternehmen oder eben halt auch von Staatshaushalten, ihr Geld gemacht haben, wenn man gerade weiß, wie Warren Buffett gerade reich geworden ist, aber auch andere. Nun ist es so, dass die ultrareichen Menschen dort, die sich dort treffen, in diesen Milliardärstreffen, auch noch die Situation haben, dass sie in großen Unternehmen beteiligt sind. Und diese Unternehmen durch dieses Green Deal-Narrativ, was jetzt aufgebaut wird, diese Unternehmen dann natürlich auch in Schwierigkeiten kommen werden, weil jetzt nämlich nicht mehr der Fleißige und derjenige, der die Bedürfnisse am besten befriedigt, einen hohen Aktienkurs hat, sondern derjenige, der jetzt am wenigsten CO2 produziert. Und das ist im Normalfall derjenige, der gar nichts tut. Das heißt, die eigentlichen Grundlagen für die Entwicklungen von Aktienmärkten und so weiter und von den Share-Bewertungen, die werden sich jetzt natürlich verändern. Und das sind die großen Veränderungen, auf die sich die Reichen jetzt gesetzt haben. Und aus diesem Grunde sieht man ja, dass Ultrareiche wie Bill Gates und ich glaube, die anderen werden das auch machen, mittlerweile wieder auf die Grundmanifeste der physischen Ökonomie setzen. Das heißt, er hat sich jetzt mehr oder weniger zu einem Landwirt entwickelt, der gute Bill Gates, und hat die größten Ackerlandflächen in ganz USA mittlerweile vereinnahmt. Und das wird die Zukunft sein. Und das ist auch für unsere Zuhörer wichtig, die nämlich ihr Vermögen jetzt angelegt haben in Shares, in Aktien, in Renten, in Geldsysteme, also in die alte Welt, egal in welche Unternehmen. Und dazu gehört auch Amazon, die irgendwann runterfallen werden, weil diese Kurse eben halt nach gegenteiligen Bewertungsrichtlinien sich entwickeln. Wir haben in der Vergangenheit schon gehabt, dass wenn die Unternehmen in ihrer Produktivität sich gesteigert haben, um meinetwegen 5%, dann müsste ja theoretisch das Unternehmen um 5% höher bewertet werden, also die Aktien um 5% steigen. In der gleichen Zeit sind die Aktien aber um 100% gestiegen. Das heißt, die Steigerung der Bewertung hat ein Vielfaches gegenüber der Steigerung der physischen Steigerung, die tatsächlich dahinter steht. Und dieses Riesenblasengebilde muss in sich zusammenstürzen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum sich die Menschen dort auch getroffen haben, die Milliardäre. Und jetzt kommt durch dieses Narrativ Green Deal, Überbevölkerung, Klimawandel, all diese Dinge werden jetzt die gesamten Grundlagen der hybriden Kriegsführung eingeleitet, damit dann keiner ganz erschrocken ist, wenn die gesamten Kurse runterbrechen. Dazu gehört natürlich auch die Corona-Krise und die Impfkampagnen und all diese Dinge. Und da schließt sich dann der Kreis. Wir dürfen nie vergessen, auch was gesagt wird, sondern auch wer es sagt. Und in diesem Fall handelt es sich um einen Lobbyisten.
Ist vielleicht auch dieses generalstabsmäßige Entscheiden der letzten zwei Tage, doch Impfpflichten jetzt zunächst mal für Pflegeberufe einzuführen in England, in Frankreich, in Deutschland zeichnet sich ja sowas auch schon ab, in den Niederlanden und so weiter. Ist das eventuell auch mit auf diesen Treffen der Milliardäre beschlossen worden?
Also wundern wird es mich nicht. Es sind eigentlich alle Dinge, die da jetzt interessanterweise in diesen Tagen zusammentreffen. Wir haben jetzt diese Impfpflichtdiskussion, die ja hervorragend aufgebaut wird, wenn man das mal unter Propagandagesichtspunkten sieht. Wir haben auf der anderen Seite die Cyber-Polygon-Geschichte, die genau auch zeitgleich mit den Milliardärstreffen gelaufen ist. Und diese Verbindung herzustellen, dass da eventuell eine konzertierte Aktion auf verschiedenen regionalen Ebenen und auch auf verschiedenen politischen Ebenen stattläuft, die muss erlaubt sein, dass man diese Gedanken hat.
Ja, und wir kommen mal zu einem Thema, also vielleicht noch mal, auch Warren Buffett, um das abzuschließen, kündigt Cyberattacken an. Wir wissen, dass mit den Cyberattacken natürlich auch eine ganze Menge verbunden ist, wie zum Beispiel Stromausfälle. Wir hatten in Sachsen-Anhalt, in Bitterfeld letzte Woche einen Angriff. Damit war viel verbunden. Also nicht nur, dass die Leute ohne Strom und ohne Internet waren, sondern es gab offenbar da auch Lösegeldforderungen und es heißt also, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die haben also auch jetzt berichtet und das heißt, wir merken also, das wird jetzt eine Strategie auch inzwischen der Mainstream-Medien. Ich meine, wir warnen schon lange davor, aber wenn die Mainstream-Medien anfangen, dann könnte es allerdings sein, dass das dann auch unmittelbar vor der Tür stehen könnte. Ich bleibe im Konjunktiv, weil ich hier nicht irgendwas verbreiten möchte, was ich nicht weiß. Aber man könnte davon ausgehen. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland beispielsweise hat also Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt diesen Angriff als digitalen Super-GAU bezeichnet und hat eben gesagt, die sonst in schnelleren Schritten geforderte Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen wird plötzlich zum Fluch. Wohngeld, Unterhaltsvorschüsse, all das konnte nicht ausgezahlt werden, kann es, glaube ich, immer noch nicht. Auch sonst ist die Verwaltung weitgehend handlungsunfähig. Um zu verhindern, dass sich das aufgespielte Virus weiter verbreitet, wurden auch die nicht infizierten Server des Landkreises vorsorglich abgeschaltet. Und es heißt, es könnte bis zu einem halben Jahr dauern, bis die Behörden ihre Arbeit wieder in vollem Umfang erledigen können, so ein Sprecher des Landkreises gegenüber der Deutschen Presseagentur. Eine schnellere Rückkehr zur Normalität wäre wohl nur möglich, wenn der Landkreis ein Lösegeld an die noch unbekannten Kriminellen zahlt.
Ja, also vor 2 Jahren waren diese gesamten Artikel noch völlig utopisch und heute sind sie der Standard. Und da muss man immer sehen, welches Spiel wird hier gerade gespielt und was wird hier neu eingeleitet. Und wir sehen, dass wir das auch kongruent, also deckungsgleich, argumentieren können mit unseren Zulieferern, die wir haben, mit unseren Zuträgern, Whistleblowern, wie wir sie nennen auch, die selbst aus den Ministerien herausarbeiten und uns auch schon ankündigen, dass man dort rechnet mit einem wirklichen Masterangriff im Herbst. Das ist nicht, dass das sein muss, aber die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist. Das ist ja auch der Grund, warum viele beispielsweise sagen, ich sorge jetzt vor mit meiner Wasserfiltergeschichte, aber auch eben halt mit einem Notstromaggregat. Ich habe neulich darüber gesprochen, wenn ihr so etwas habt, achtet drauf, dass ihr auch Öl dabei habt, wenn ihr sowas habt und auch Benzin, Kraftstoff, sonst laufen die Dinger nicht. Vielleicht noch ganz wichtig, es ist jetzt so, dass diese Nachfrage nach diesen Kraftwerken, nach diesen Generatoren extrem gestiegen ist und mittlerweile ein Ausverkauf da ist und es jetzt 6 Wochen Lieferfrist sind und wer jetzt noch was bestellen will, der sollte vielleicht das wirklich sehen, denn es wäre dann noch ein Liefertermin, der noch vor der Bundestagswahl stattfinden würde. Ich will das jetzt nicht so hochziehen, aber wer wirklich mit dem Gedanken spielt, der sollte vielleicht dann doch es bestellen. Deshalb haben wir es auch weiter noch eingestellt.
Ja, genau. Also es ist offenbar im ganzen Land oder weit darüber hinaus ein Run auf diese Stromaggregate. Und durch die Lieferprobleme wissen wir auch gar nicht. Jetzt ist noch mal irgendwie zugesagt, in 6 Wochen gibt es wieder welche. Aber wer weiß, wie lange das alles noch geht. Es ist wirklich nicht mehr kalkulierbar. Ich möchte aber noch mal auf diese Redaktionsnetzwerkmeldung eingehen. Es heißt, dass auch die Landkreise nicht vor Cyberangriffen gefeit seien, werde nicht erst in diesen Tagen klar. Zwar seien in den letzten Jahren Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, aber eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Digitale Systeme werden immer verwundbar sein, heißt es. Und gerade wenn man bedenkt, dass wir es mit organisierter Kriminalität zu tun haben, die mittlerweile mehr Geld durch derartige Attacken erpresst, als beispielsweise durch Schutzgeld oder Drogengeschäfte. Der Angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der ja übrigens zeitgleich mit der Cyber-Polygon-Übung stattgefunden hat, der zeigt, wie gravierend die Folgen einer Cyberattacke für die Funktionsfähigkeit einer Verwaltung sein können. Für die Bürger können solche Hacks weitere Auswirkungen haben, denn die Städte arbeiten mit vielen sensiblen Daten, etwa mit den Meldedaten der Bürger. Das sagt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert. Die Menschen vertrauen auf eine hohe IT-Sicherheit, müssen sich darauf verlassen können und gefährdet seien eben nicht nur kleine Kommunen und Landkreise, sondern auch Großstädte, die natürlich auch zwar über mehr Personal verfügen, über großes Know-how, aber die genauso Opfer sein können von solchen Cyberangriffen. Und wir haben ja, Andreas, wir hatten ja eine Meldung auch gemeinsam durchgelesen, wo es um Russland geht, die ja immer mehr oder weniger benannt werden, wenn es darum geht, dass Hackerangriffe auch in den USA stattgefunden haben. Aber da gibt es auch eine Einordnung durch Thierry Messon, auf den kommen wir gleich. Ich wollte vorhin noch ein anderes Thema machen. Der sagt, das ist nicht natürlich die russische Regierung.
Nein, das ist nicht die russische Regierung und das wissen auch die Amerikaner. Man darf natürlich eines nicht unterschätzen, dass die sogenannten Weltmächte, zu denen USA gehört, aber auch Russland gehört, hinter den Kulissen definitiv zusammenarbeiten und in permanenten Austausch sind und in einer Kommunikation. Und diese Pressemeldungen, die wir da sehen, dieses Gegenüberbashen nach dem Motto, der eine schließt sich bei dem einen ein, bei dem anderen ein, das kennen wir aus dem alten Kalten Krieg, wo die Sowjetunion und USA gegeneinander gearbeitet haben und jeder machte den jeweils anderen vor dem jeweils gegenteiligen Klassenfeind Angst und versprach seinen eigenen Bürger, wenn er treu seine Steuern bezahlt, seine Sicherheit zu gewährleisten. Und unterm Strich gesehen wissen wir heute, dass bis zur Beendigung des Kalten Krieges, also bis zur Beendigung der Sowjetunion, USA und Sowjetunion auch permanent zusammengearbeitet haben. Also das gehört ja alles zusammen und zu diesem Spiel. Wir sollten uns auf diese Nebenkriegsschauplätze gar nicht so konzentrieren, sondern auf die tatsächlichen Entwicklungen in der Weltwirtschaft.
Okay, dann gehen wir da trotzdem jetzt in diese Meldung einmal rein, die bei Voltaire.net erschienen ist, der französischstämmige Journalist, mutig ist er immer wieder. Thierry Messon hat einen Artikel geschrieben über das Verhältnis zwischen Russland und den USA und auch allen anderen beteiligten Ländern bzw. Staaten. Und er sagt, die Vereinigten Staaten, die in Syrien eine haushohe Niederlage erlitten haben, sind nach Genf gereist, um die Bedingungen des Siegers Russlands zu akzeptieren. Der Gipfel vom 16. Juni, also ist 3 Wochen her, sollte die Feindseligkeiten unter der Bedingung beenden, dass die Biden-Regierung ihre Truppen zurückhält. Die Westeuropäer werden die Rechnung bezahlen müssen, sagt er, denn China sieht sich in seiner Position als Partner Russlands bestätigt.
Ja, das ist schon mal ganz interessant, jetzt hier Syrien mit reinzubringen und dieses große Treffen, als Putin und Biden sich getroffen haben, vor kurzem in Genf in der Schweiz, dass das ein Kapitulationstreffen war, nämlich der USA, der Vereinigten Staaten gegenüber Russland. Weil USA wollten natürlich verhindern, da gab es viele Aspekte, einer der Aspekte Syriens ist, dass es ein Knotenpunkt für die chinesische Seidenstraße ist. Und jetzt wird's kompliziert. Wir haben mittlerweile eine neue Weltmachtsituation. Gehen wir mal zurück in das Jahr 1945, Konferenz von Jalta. Jalta ist ein Ort nicht weit von Sewastopol auf der Halbinsel Krim, die heute zu russischem Gebiet gehört. Und dort hat man sich 1945 getroffen von den drei. Das war Stalin, das war Roosevelt und es war Winston Churchill, jetzt habe ich sie alle drei. Und die haben in dieser Konferenz von Yalta mehr oder weniger die neue Weltmachtorganisation festgelegt seinerzeit. Und zu der Zeit muss man einfach wissen, seit der Zeit hat sich eine Menge verändert. China wurde genutzt als Werkbank der spekulativen Staaten wie USA und hat sich selbst zu einer Weltmacht emporgehoben. Und was jetzt wichtig ist, USA hat sich seit dem Zusammenbruch mit der Sowjetunion mehr oder weniger als Weltpolizist extrem etabliert und muss jetzt die Kosten dafür zahlen. Und wir merken, dass da große Schwierigkeiten sind, weil USA gegen die Übermacht Russland, übrigens militärisch auch, alleine die Mittelstreckenraketen und so weiter, überhaupt nicht mehr ankommt. Das ist den meisten überhaupt nicht klar. Die tatsächliche Stärke, die Potenz, die von Russland ausgeht, die jetzt auch in Verbindung mit China ist. Und jetzt ist das Problem, verbündet sich jetzt USA mit Russland oder mit China? Beide als Gegner halten, können sie sich nicht leisten. Dazu sind sie zu schwach. Wenn sie sich aber für Russland oder China entscheiden, könnte das auch nach hinten losgehen. Es gibt ja auch noch gewisse Konflikte zwischen Russland und China, auch wenn sie zusammenarbeiten. Ich denke da an Ostsibirien. Übrigens, der sibirische Teil Russland macht 2/3 der gesamten russischen Föderation aus. Das ist also flächenmäßig. Und wir haben in Ostsibirien zur chinesischen Grenze, die im 16. Jahrhundert zu China gehörte und seit dem 19. Jahrhundert zu Russland gehört, aber auch überwiegend chinesisch bevölkert ist, auch dort ein gewisses Konfliktpotenzial, dass China ostsibirische Gebiete wieder zurückhaben möchte. Also auch da ist es nicht so ganz einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Es muss jetzt darauf hinauslaufen, dass die Amerikaner wohl oder übel gegenüber Russland zurückrudern. Wir haben das gemerkt seit Mai, indem die Amerikaner sich verpflichtet haben gegenüber Russland, dass russisches Gas für das Industriegas in Europa genutzt wird und kein US-amerikanisches Gas. Das wird übrigens auch nicht mehr diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob die meisten mitbekommen haben, überhaupt auch von unseren Zuhörern, dass momentan diese Sanktionen gegen die Nord Stream 2 überhaupt keine Diskussion mehr ist. Es wird gebaut und es wird geliefert mit Absprache der Amerikaner. Das ist vielen so ein bisschen weggegangen. Und wir haben jetzt wieder eine neue weltpolitische Lage. Alleine aufgrund der Tatsache, dass Großbritannien in der EU war und damit der EU natürlich aus den großen Machtstrukturen USA, England, Russland raus war und jetzt wieder zurückgegangen ist, als es durch den Brexit wieder separiert wurde. Und jetzt der alte Pilgrim Society Vertrag, der von 1902 oder 3 entstand, wo damals sich England, also Großbritannien und USA zusammengetan haben und haben sich gegenseitig eine gewisse Sicherheit verbrieft, also als Kombinat immer gemeinsam aufzutreten und sich gegenseitig nicht zu schädigen. Also das ist ein ganz wichtiges System, was auch unter der Regierung Obama wieder eine große Rolle spielte, diese alte Verbindung seit dem Brexit. Was will ich sagen? Wir brauchen wahrscheinlich eine neue Konferenz von Yalta, wo auch immer die dann stattfinden wird, das neue Yalta, wo also die neue Weltmacht neu geordnet wird. Und das sind viele Konfliktpotenziale, wie gesagt, Ostsibirien, Taiwan mit China mit Gebietsansprüchen, USA hat eine andere Haltung als Russland, eine sehr komplexe Situation, die sich da aufgebaut hat. Und die muss man jetzt in einer gemeinsamen Konferenz bringen. Und da wird dann auch der chinesische Präsident Xi dann dabei sein und dann auch Putin und dann wahrscheinlich auch Biden oder beziehungsweise diejenigen, die dann für ihn dann die Verhandlungen führen. Und das ist das, was momentan hier liegt. Syrien ist ein großer Verlust und alle 116 anderen Staaten, die mitgeholfen haben, gegen Syrien zu arbeiten. Russland hat das Ganze wieder so weit hergestellt. Aber es geht in vielerlei Hinsicht natürlich, es geht auch um das Thema Libyen, spielt auch noch eine gewisse Rolle, weil da ja Russland mit beteiligt war, in Verbindung mit den Amerikanern bei der Vernichtung Libyens. Da hat sich also Russland auch keinen besonders guten Namen gemacht. All diese Dinge müssen jetzt auf den Tisch. Das sind die sogenannten multilateralen Gespräche zwischen den Staaten, die stattfinden. Und auf der anderen Seite nicht zu vergessen, die eigentlichen Machtinhaber der NGOs und Milliardäre, die das Ganze steuern, plus der Kommunistischen Partei. Man merkt, was das hier für eine Gemengelage ist, die man gar nicht so erkennen kann. Ich glaube, ich werde da mal ein Video drüber machen, das mal aufbauen, da mal eine Struktur aufbauen. Ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr umfangreich.
Es war umfangreich. Man konnte ja versuchen, dir zu folgen. Und wem das gelungen ist, der hat jetzt einen besseren Überblick. Ja, mach das mal, Andreas, für Videos dieser Art bist du bekannt. Und in diesem Zuge eine Meldung, die dich auch interessieren wird. In Wilhelmshaven ist der erste direkte Güterzug über die neue Seidenstraße aus China eingerollt. Es heißt in der Meldung von dpa, nach mehr als 10.000 Kilometern und 18 Tagen Fahrtzeit hat ein erster direkter Güterzug aus China den Tiefwasserhafen Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven erreicht. Der Zug fuhr am Dienstagmittag ein, also gestern, und ist mit rund 100 Containern voller Haushaltsgeräte beladen, Textilien, Elektroartikel. Und am 25. Juni war er gestartet in Hefei, das ist die Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, und hatte bei seiner Fahrt nach Niedersachsen, Kasachstan, Russland, Belarus, also Weißrussland und Polen passiert. Und es heißt hier, aus Sicht der Jade-Weser-Port-Marketing-Gesellschaft soll die Zugverbindung eine Ergänzung zu dem Containerschiffsverkehr bieten. Die Verbindung, so sagt der Geschäftsführer Andreas Bullwinkel, ist interessant für Güter, die zügig transportiert werden müssen und dringend benötigt sein. Während Güter aus China, Wilhelmshaven auf der Schiene nach rund 20 Tagen erreichten, würde ein Transport per Schiff bis zu 32 Tage dauern. Aber trotzdem sei die Schifffahrt, also eine Konkurrenz zur Schifffahrt, sei die Zugverbindung nicht, da Frachter mit bis zu 23.000 Containern natürlich viel mehr Masse transportieren könnten. Andreas, also das heißt, die können gar nicht die Kapazitäten leisten, aber es ist der Tropfen, der berühmte, auf den heißen Stein in der Frage der Lieferengpässe.
Gut, und das bezieht sich natürlich auch auf Frischwaren und Waren, die eben halt bestimmten Haltbarkeitsdaten unterworfen sind. Medikamente zum Beispiel könnten das auch sein. Da ist es schon durchaus wichtig. Nur muss man dazu sagen, ich habe mich ja mit dem Thema Seidenstraße sehr auseinandergesetzt und es gibt ja momentan eine Bundesvereinigung für Wirtschaft und Außenhandel, die sogenannte BWA, die sich ja mit einer alternativen Seidenstraße aus europäischer Sicht auseinandersetzt. Das halte ich natürlich ehrlich gesagt für wenig umsetzbar, weil diese Infrastruktur der Seidenstraße über Kasachstan längst steht. Wir müssen wissen, dass nach Europa bereits schon seit Jahren viele Züge fahren. Zurzeit sind es ungefähr 40 Züge pro Woche, die von China nach Europa reingehen. Auch nach Duisburg gehen. Hier geht es einfach darum, dass der im Rahmen unter dem Label der neuen Seidenstraße offenbar direkt angekommen ist, jetzt hier unter diesem neuen Label und damit so eine besondere Nachrichtenmeldung wert ist. Das ist nichts Ungewöhnliches und niemand wird auch was dagegen haben, weil es ja sehr wichtig ist, auch für die Versorgung der Bürger. Wir werden jetzt sehen, dass diese Seidenstraße eine große neue Ära erreichen wird und das keine Konkurrenz zur Schifffahrt sein wird, aber definitiv schneller und die Größenordnung, die transportiert werden in Zukunft auf den Gleisen, ganz andere Dimensionen erreichen können, als wir sie jetzt noch erahnen. Also es gibt ja zu dieser zweiten Route natürlich noch zur Seidenstraße auch die Schifffahrtslinie. Da spielt dann Syrien wieder eine große Rolle als Knotenpunkt. Auch da habe ich ja Videos drüber gemacht, findet ihr auf der Wissensmanufaktur-Seite unter YouTube beispielsweise, wie die Zusammenhänge da sind.
Ja. Ja, nun sehen wir aber auf der einen Seite, dass die Weltwirtschaft schwerstens bedroht wird durch Lieferengpässe aller Art, beispielsweise ja nicht nur Stahl und Holz, Schrauben, alle möglichen Klebstoffe, Plastik, Kunststoffe, die Bauarbeiten an großen Häusern und riesigen Bauten muss zum Teil schon eingestellt werden. Der Bauhandel wird nicht mehr beliefert, so wie das mal der Fall war. Andreas, du wolltest was dazu sagen.
Ja, weil es ist natürlich so, dass nicht überall die Lieferengpässe sind. Die Lieferengpässe sind in der westlichen Welt. China brummt, wie es selten gebrummt hat. Und die haben Wirtschaftssteigerung von unendlichen Größenordnungen. Und selbst wenn diese Größenordnungen prozentual kleiner sind als die der letzten Jahre, dürfen wir nicht vergessen, dass die Zusammenbrüche der westlichen Welt und deren ökonomischen Faktoren natürlich zugunsten Chinas zu verbuchen ist. Wenn wir uns diese gesamte Weltwirtschaft als einen großen Kuchen vorstellen und wir sehen, dass große Player aus der westlichen Welt ihren Kuchenanteil reduzieren, führt das automatisch zu einer Vergrößerung des Kuchens auf denjenigen, wo es sich nicht reduziert, beziehungsweise sogar nur minimal steigt. Das heißt, zu den Steigerungen der chinesischen Wirtschaft, zu dem Wirtschaftswachstum, kommen gleichzeitig noch als zusätzlicher Gewinn die Verluste der westlichen Welt hinzu. Und das sind die eigentlichen Steigerungspotenziale, die da sind. China kauft das Holz auf, China kauft die Rohstoffe auf und China ist derjenige, die alles produzieren können. Und was machen sie? Sie liefern dann per Schiff und wie wir gerade gesehen haben, auch per Zug in Zukunft dann fertige, vorbereitete Module beispielsweise in die westliche Wirtschaft, die dann die Dinge dann montieren können. Also China ist der große Gewinner in der ganzen Geschichte, zumindest bis jetzt.
Und Russland ist ja da, glaube ich, auch nicht weit hinter, denn wir hatten vorgestern über eine Meldung gesprochen, ich habe die gerade noch mal aufgerufen, wo der Chef des Landwirtschaftsministeriums, Dmitri Patruschew, in Russland natürlich, der sich geäußert hat und die Überschrift des Artikels lautet: Die Welt braucht Nahrung und wir können sie liefern. Und es geht darum, dass es überall Lieferengpässe gibt und Russland sagt, die Welt braucht Nahrung und wir mit unserer riesigen Landbank können sie liefern. Die Hauptaufgabe besteht darin, dass viele nachgefragte Produkte so häufig und oft wie möglich produziert werden müssen. Und in diesem Sinne hat kein anderes Land der Welt das gleiche Potenzial wie das unsere. Und da wird gefragt, in einigen Ländern hätte es ja Engpässe gegeben, gab es ähnliche Engpässe bei bestimmten Gütern? Und da sagt er, es gab zwar fast überall auf der Welt eine Verknappung, aber wir konnten diese Situation vermeiden. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir zu Beginn der Pandemie einige Probleme mit Buchweizen hatten, aber es ist ein recht volatiler Rohstoff, sein Markt ist recht klein und reagiert daher empfindlich auf jegliche Veränderungen, aber es hat nie einen Mangel gegeben. Die Produkte waren immer in den Regalen und wir erwarten auch in diesem Jahr gute Ergebnisse, vor allem bei den Getreidekulturen. Wie wir sehen, läuft die Aussaatkampagne gut, es werden Pläne zur Vergrößerung der Fläche umgesetzt. Andreas, das ist ja eine ganz andere Handelspolitik, die dort auch für die Bürger im eigenen Land vorgenommen wird.
Ja, es hat sich komplett gewandelt, seit die Sowjetunion nicht mehr da ist. Seitdem hat das Volk unter der Leitung jetzt von Putin, nachdem Jelzin eine Menge Schaden verursacht hat, volkswirtschaftlich, also für das Volk der Russen nämlich selbst. Aber jetzt hat Putin es natürlich wieder geschafft. Und das Interessante ist, in Russland werden weniger Schlagzeilen gemacht als gearbeitet. Das ist der große Unterschied. Der Westen zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre gesamte Aktivitäten in Richtung Propaganda, Schlagzeilen, Manipulation setzen. Aber keiner will mehr arbeiten. Jeder will Chef sein, jeder will ganz oben sein. Aber die Unternehmen werden immer maroder und es funktioniert keine Mehrwertschaffung mehr statt in der reinen physischen Ökonomie. Und es interessiert sich irgendwie jeder nur noch um seine Karriere, aber nicht mehr um die Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Und das ist das, was man in Russland einfach anders sehen muss. Trotz der Korruption, die es dort gibt, auch im großen Maße, überhaupt keine Frage. Es werden dort Speicher angelegt für schlechte Zeiten. In guten Zeiten für schlechte Zeiten sparen. Das ist eins der gesundesten Grundhaltungen, die man haben muss.
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
Genau, dann kommt nämlich eine lange Dürre. Aber das war was anderes. Nein, es ist das, was ich damit sagen will, ist, dass gerade dort durch Zucker und durch Getreidereserven zum Beispiel die Preise für die Bewohner dort angemessen bleiben. Wenn nämlich irgendwann Probleme sind in der Lieferung, dann werden die einfach sagen, wir lösen unsere Getreidespeicher auf und wir lösen auch unsere Zuckerspeicher auf, sodass wir dann für unsere Bürger zu angemessenem Geld weiterhin die Nahrungsmittelversorgung, dass wir denen die sichern. Und das ist der große Unterschied zu dieser westlichen Welt. Ich habe da großen Respekt vor und das, obwohl so unglaublich viele Angriffe gerade aus der spekulativen Welt kommen, gegen diejenigen, die produktiv sind und diejenigen, die arbeiten. Das ist das Problem, was wir haben. Wir brauchen einfach mehr Leute, die tatsächlich Leistung bringen und weniger, die die Leistung organisieren. Leistungserbringer sind was anderes als Leistungsverteiler. Und die Leistungsverteiler haben in der westlichen Welt, in der Politik, durch ihre großen Beamtenquoten und so weiter, Staatsquoten, tatsächlich die Übermacht bekommen. Und das geht zulasten der Bevölkerung.
Also Russland plant zum Beispiel, die Reserven für Getreide und für Zucker zu erhöhen. Der Regierung wird aus dem Landwirtschaftsministerium Russlands vorgeschlagen, Getreidereserven im Interventionsfonds in Höhe von etwa 3 Millionen Tonnen zu schaffen. Jetzt sind es nur etwas mehr als 100.000 Tonnen übrig. Und er sagt, er möchte betonen, dass der Zweck dieses Instruments nicht darin besteht, eine Reserve direkt zu bilden. Russland hat im Gegensatz zu vielen anderen Ländern genügend Bestände auf dem Markt, sondern auch die Preise zu regulieren. Und wenn die Kosten für Getreide in der Welt steigen und dies den heimischen Markt beeinflusst und ein Risiko für unsere Verarbeitung darstellt, dann müssen wir irgendwie reagieren. Und in diesem Fall kann der Staat Getreide für den Fonds kaufen und es dann zu einem für ihn günstigen Preis verkaufen.
Ja, sie verfolgen nachhaltige ökonomische Richtungen, die sie fahren. Das ist ganz eindeutig. Das sehen wir auch in dem Bereich der Monetärpolitik, weil unser Geldsystem in der Kernschmelze ist. Seit Jahrzehnten kaufen die Russen Gold. Und wenn einer Gold kauft und Gold hortet, bedeutet das, dass es der Ökonomie als fließendes Mittel nicht zur Verfügung steht. Aber für schlechte Zeiten dient es tatsächlich der Sicherheit der Bevölkerung. Und das ist genau das, was ich sage, spare in der Not,
spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
So soll es sein. Auf jeden Fall.
Ich habe das in meinem Poesiealbum stehen.
Ach, okay, wunderbar, ich habe meins verloren. Auf jeden Fall ist das mit den Rubbelbildchen. Auf jeden Fall ist es so, dass hier wirklich eine nachhaltige Politik verfolgt wird, nämlich sich entsprechend Vorräte anzuschaffen und das sogar im Geldbereich. In dem Moment, wenn das Finanzsystem kollabiert, steht Russland weitaus besser dagegen über allen anderen, die in den letzten Jahrzehnten ihre Goldreserven zu schlechten Kursen zum Teil verkauft haben. Und heute haben sie eben halt im wahrsten Sinne des Wortes das Tafelsilber bzw. das Tafelgold verkauft. Und hier machen sie sogar im Bereich Zucker und Getreide. Das sind richtige Entwicklungen.
Ja, und wir sehen auf der anderen Seite, wir haben heute Aufnahmen veröffentlicht, die sind zum Teil aktuell, zum Teil aus April diesen Jahres, nämlich wie Gemüsebestände einfach irgendwo am Feldrand entsorgt werden, so nach dem Motto, keine Arbeiter da, die das vielleicht verarbeiten können, also erklärt wird gar nichts, es gibt nur die Bilder. Und in diesem Zusammenhang ist ein Video, das viral ging, sehr interessant, aus Indien. Wir haben dieses Video übersetzen lassen und ich möchte mal da ganz kurz hineingehen. Da gibt es eine Kate Chemerani, das ist eine Krankenschwester, seit 36 Jahren ist sie krank, sie kann 36 Jahre alt sein, also sieht nicht so alt aus. Egal, auf jeden Fall ist sie Krankenschwester und sie ist auch Aktivistin und sie interviewt einen Inder, also sie sind in Indien, für den Radiosender Sons of Liberty. Und sie sagt, ich habe diesen Gentleman hier neben mir, der durch die sozialen Medien in Indien sehr bekannt ist. Und er spricht darüber, was mit den Bauern in Indien eigentlich los ist. Weil da heißt es ja auch schon Lebensmittelverknappung und so weiter. Die Menschen fangen an zu hungern. Und sie sagt, dass die Lebensmittel in den Regalen der Supermarktkette Waitrose deutlich zurückgegangen sind. Ähnlich war es bei Sainsbury und Tesco. Und sie fragte den Manager und es wurde gesagt, dass es zunächst ein Problem mit der IT gab und dann mit der Bestellung dadurch der Lebensmittel. Gestern wurde dann gesagt, dass sie eigentlich gar keine Lieferfahrer bekommen könnten. Und sie sagt, ich denke, Sie möchten vielleicht wissen, was dieser Herr hier an meiner Seite zu sagen hat, dieser auch Aktivist, Menschenrechtsaktivist. Er heißt, wie könnte es anders sein, Singh. Und mehr steht vom Namen nicht zu lesen. Und er sagt Folgendes: Die Realität der Nahrungsmittelknappheit, die in Europa geschaffen wurde, ist die gleiche Sache, die sie in Afrika gemacht haben, und es ist das Gleiche, was sie sich in Asien geleistet haben. Die Situation ist, dass sie absichtlich Lebensmittel in Transport- und Lagerhallen vernichten. Die Situation ist, dass die Lebensmittel bereitstehen. Sie haben es von den Bauern gekauft, aber es verrottet in den Lagerhäusern und in den Lastwagen. Die Titelgeschichte, die sie der Welt verkaufen, ist, dass es ihnen an Fahrern mangelt. Das haben wir ja auch schon als Meldung hier mehrfach gehört. Und zweitens an den Arbeitern, haben wir hier auch gehabt. Das ist, so sagt Herr Singh aus Indien, völliger Quatsch. Die Idee ist einfach, sie wollen dich zu Tode hungern lassen. Und ich möchte jedem klar machen, dass sie die gleiche Propaganda wie in Afrika und in Asien verwenden, wenn sie dich wieder einsperren wollen. Sie verrotten und zerstören alle Nahrungspflanzen. Und was sie sehen werden, ist ein Massenmangel an Lebensmitteln. Und er sagt, ich möchte die Leute wissen lassen, dass meine Familie sowohl in Italien als auch in Spanien Landwirtschaft betrieben hat. Das sind also Erfahrungen aus erster Hand. Sie haben das Gemüse von unserem Hof abgekauft. Wir wissen genau, dass es bei Ihnen im Lager in den Lastwagen verrottet. Es mangelt nicht an Nahrung. Das ist kompletter Unsinn. Sie zerstören bewusst Nahrung. Und er sagt, das ist Teil einer Idee. Es ist die Entvölkerung, die eine Idee, dass es auf diesem Planeten nicht genügend Ressourcen gibt. Weiter sagt Herr Singh, was wir erkennen müssen, ist, dass Gott genug für alle seine Kinder geschaffen hat. Es ist kompletter Unsinn. Wir müssen diese Propaganda außer Kraft setzen, denn wenn wir ihre Ideen jetzt nicht ablehnen, werden wir alle genauso leiden, wie die Menschen in den anderen Teilen schon leiden, Hunger leiden müssen, wie in Indien hier auch schon viele Hunger leiden. Und es ist die gleiche Propaganda, die wir in der dritten Welt sehen. Ich werde das mal abhaken unter eine Meinungsäußerung. Es ist nicht so, dass wir das behaupten, aber es gibt schon einige Faktoren, die man nicht von der Hand weisen kann.
Also wir wissen aus der westlichen Welt, auch gerade aus der EU, welche Unmengen an Nahrungsmitteln, Tomaten, Orangen, Butterberge, die eingestampft wurde, Schweinehälften, die verbrannt wurden, einfach um die Preise stabil zu halten. Diese Absurdität ist nicht unbekannt. Und das schon vor 20, 30 Jahren. Da war das schon eine solche Situation, wo mit Quoten gearbeitet wurden, wo beispielsweise eine Milchquote aufgerufen wurde und dann gab es plötzlich zu viel Milch und die Milch wurde weggekippt, die unter erbärmlichen Bedingungen zum Teil hergestellt wurde. Das ist jetzt ein typisches Gegenspiel zu dem, was wir vorher über Russland gehabt haben. Aber interessanterweise stellt sich die westliche Welt doch sehr stark über Russland, die ja quasi nur aus irgendwelchen Cyberattacken besteht oder aus irgendwelchen diktatorischen Grundhaltungen und wo die Gegner quasi massenweise vergiftet werden, irgendwelche Kritiker. Das ist das Bild und dieses Bashing, was aufgebaut wird. An den Taten soll man sie erkennen und diese Faktoren der Massenvernichtung von Nahrungsmitteln im Verhältnis von Nahrungsmittelhortung für schlechtere Zeiten, das einfach mal gegenüberzustellen, das wirkt schon für sich. Und das ist jetzt kein Plädoyer für Russland, denn da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, das ist mir klar. Aber man erkennt anhand dieser Faktoren einfach schon, was wo fehlläuft.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, dass man sich um sich selber kümmert, dass man versucht, Obst und Gemüse selber im Garten zu haben. Bei Obst wird es schwierig, Gemüse ist wirklich einfacher. Und ich kann nur jedem raten, weiter einzusehen und das Zeug irgendwann in der Wohnung am Blumenfenster stehen zu haben und einfach zuzusehen, auch wenn es vielleicht nicht so ganz hübsch aussieht. Aber ich meine, ob da jetzt eine Blume blüht im Blumenfenster oder am Terrassenfenster oder da hängt ein Paprika oder eine Gurke oder Tomaten dran. Also man kann rund um das Jahr, kann man eben auch drinnen in sonnenreichen Plätzen, kann man sein Gemüse anpflanzen. Und ich kann euch nur empfehlen, seht auch zu, dass ihr Saatgut genügend da habt. Auch ruhig etwas auf Halde legen für nächstes Jahr. Das hält sich 2, 3 Jahre auf jeden Fall, so ein Saatgut. Und dass ihr gewappnet seid für all das, was in dieser echten Krisenzeit noch alles auf uns zukommen kann. Bleibt stabil, bleibt in der guten Laune, geht viel raus. Andreas, du bist schon wieder zu laut mit deiner Musik.
Ich bin nicht zu laut. Ich habe den On-Schalter gefunden vom Off-Schalter.
Also ich finde, du machst deinen Job super.
Ich bin Techniker, das ist meine Leidenschaft.
Bleibt stabil, wir hören uns im Abendgebet heute.
Alles Liebe aus Kanada.